SWR 2 Wissen.
Also, ich war neulich mit dem Fahrrad unterwegs, hier auf der Karl-Marx-Straße in Neukölln. Das ist eine ziemlich vielbefahrene Straße. Ich fahre da also die Straße runter, super umsichtig, nicht zu dicht an den parkenden Autos. Und plötzlich kommt von hinten ein Auto herangerast und hupt und, weiß nicht, ärgert sich offensichtlich, dass ich zu weit in der Straßenmitte fahre. Also fährt hupend an mir vorbei und schert wirklich direkt vor mir ein, sodass ich im allerletzten Moment noch irgendwie abbremsen kann. Ich schaue also in das Auto rein und da sitzt eine Frau und die hat ein Kopftuch an. Ich habe irgendwas gebrüllt, du Affe, du Penner, du... Was ich aber tatsächlich gedacht habe in dem Moment ganz spontan war, ha, typisch.
Das ist wieder typisch, er ist doch schließlich nur ein Ausländer, nicht mehr und geht so sorgenfrei, als ob er Schweizer sei durch den Verkehr. Ich muss hinterher.
Und als ich mich dann wieder beruhigt hatte, dachte ich so, typisch? Also typisch für wen? Für Autofahrer oder für Frauen am Steuer oder für Muslimas?
Vorurteile. Warum Schwule nicht zuhören und Muslime schlecht einparken. Eine Sendung von Eva Reisig.
Ich habe keine Ahnung, was da für eine Argumentationskette in meinem Kopf ablief. Vielleicht sowas wie, ja klar können die kein Auto fahren, die sind ja wahrscheinlich eh nur damit beschäftigt zu kochen oder ihren Männern zu gehorchen. Und wenn sie mal draußen sind, dann sind sie halt immer so ein kleines bisschen unverschämt. Ich weiß es nicht.
Ja, die sind halt irgendwie so rücksichtslos.
Oh ja.
Die unterdrücken alle ihre Frauen.
Und die beten halt auch den ganzen Tag.
Und sind irgendwie nicht integrierbar in die Gesellschaft vernünftig.
Viele von denen.
Jedenfalls, ich habe mich tatsächlich ein bisschen erschrocken. Also es ist wirklich nicht meine Überzeugung, dass Frauen schlecht Auto fahren oder dass Muslime Verkehrsrüpel sind oder so. Im Gegenteil, ich würde mich normalerweise im Alltag gegen solche Überzeugungen einsetzen. Ehrlich.
Das ist wieder typisch. Er sieht den Leuten, die ihn anschauen, ins Gesicht. Und wenn er stehen bleibt, wie sie ihn gleich weiter treibt, den Bösewicht. Mich bemerkt er nicht.
Ist unsere Autorin insgeheim eine islamophobe Sexistin, obwohl sie behauptet, es nicht zu sein? Auf der Suche nach einer Antwort begeben wir uns zunächst zum Ernst-Reuter-Platz in Berlin. Hier hat einer der bekanntesten Vorurteilsforscher sein Büro.
Zum Herrn Benz, bitte bin ich verabredet.
Achtung, geh, ne?
Ja, genau. Dankeschön.
Achtes Obergeschoss.
Wolfgang Benz empfängt in seinem Zimmer. Für Außenstehende ist die Bürosituation unübersichtlich. Vor dem Bücherregal und dem mit Leitsordnern und Dokumenten bedeckten Schreibtisch stapeln sich Umzugskartons.
Warum das hier so aussieht? Ich werde weder hinausgeschmissen, noch ziehe ich um. Das ist ein Teil meines Nachlasses.
Wolfgang Benz ist Historiker und hat mehr als 20 Jahre lang das Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin geleitet.
Aber aus irgendwelchen Gründen haben sie den noch nicht abgeholt.
Ach so.
Deshalb ist das jetzt bei mir ein wenig.
Sehen Sie, und ich dachte, das sieht immer so aus hier.
Typisch Wissenschaftler.
Ja, ähnlich. Aber das mit den Kisten, das ist natürlich noch Ärger.
Ich möchte mich gerne mit Ihnen über Vorurteile unterhalten.
Man bestreitet in der Regel überhaupt Vorurteile zu haben. Man stellt sich doch gerne als einen aufgeklärten, rational operierenden, nicht von Emotionen gesteuerten Menschen dar und versucht dann auf jeden Fall, wenn man dann schon mit seinen Ressentiments konfrontiert wird, stellt man das dann als Tatsachen dar.
Die klauen vor allen Dingen Autos natürlich.
Ja. Natürlich.
Überhaupt klauen.
Klar, die klauen.
Ja, die klauen Autos.
Gewalttätig klauen.
Und die Lkw-Fahrer kommen hier nach Berlin und nehmen Fahrräder mit, um sie dann zu verticken.
Oder man zitiert dann das schlagende Beispiel.
Das Handy wurde in Frankfurt-Oder geklaut, die Chefin ist eine Zicke und mein Mann kann einfach besser einparken, das ist so. Wenn wir unserer Autorin aber glauben dürfen, trifft auf sie beides nicht zu. Keine Tatsachenbehauptung, kein schlagendes Beispiel und trotzdem diese Verkehrsszene. Sie hat also offenbar gleichzeitig Vorurteile und keine Vorurteile. Wie könnte sich dieser Widerspruch aufheben lassen oder wie ließe er sich zumindest genauer untersuchen?
Vielleicht mit einem Fragebogen, Multiple Choice, das Standardmessinstrument in der empirischen Sozialforschung.
Bitte kreuzen Sie an, ob Sie folgenden Aussagen zustimmen oder nicht. Haben Sie etwas gegen Frauen, die Auto fahren? Denken Sie, muslimische Mitbürger seien im Straßenverkehr rücksichtsloser als Autofahrer anderer Religionszugehörigkeit? Ja?
Nein.
Nein?
Finde ich eben nicht. Sag ich ja.
So primitiv wird ja in aller Regel auch nicht gefragt. Also über solche Naivitäten ist man ja hinaus und die Fragetechnik hat sich ja unendlich verfeinert.
Sagt Wolfgang Benz, obwohl er, wie er betont, als Historiker nun nicht gerade der empirischen Sozialforschung zuneigt.
Also da ist schon sehr viel Kunst investiert, um nicht so platt zu fragen, mögen Sie Schwule oder lehnen Sie Schwule ab? Da wird komplizierter gefragt und das wissen die empirischen Sozialforscher ja auch, nach was man fragen muss, um Annäherungen an bestimmte Tendenzen und Trends zu kriegen.
Wie oft haben Sie Sympathie für die hier lebenden kopftuchtragenden Autofahrerinnen empfunden? Sehr oft? Ziemlich oft? Wissen Sie nicht? Nicht sehr oft? Nie?
Aber selbst wenn die Fragen noch so fein gestellt sind, steckt hinter dem Kreuzchen auf dem Fragebogen eine ganz eigene kleine Welt aus Unwägbarkeiten.
Versteht die Person die Frage so, wie sie gemeint war?
Ja.
Ist die Person in der Lage, Moment. Die Frage zu beantworten? Und ganz wichtig, würde ihr soziales Umfeld die Antwort akzeptieren?
Schluck.
Da muss man total aufpassen, was man sagt.
Die fühlen sich immer verfolgt.
Die haben unendlich viel Macht.
Die haben alle Fäden in der Hand.
Ja, die können gut mit Geld. Weiß nicht, ob das immer noch ein aktuelles Vorurteil ist.
Man sagt, sind auf den eigenen Vorteil bedacht.
Sagt man.
Die Autorin versichert glaubhaft, dass ein Fragebogen bei ihr wahrscheinlich keine islamophob-sexistischen Tendenzen offenlegen würde. Welche Konsequenzen soll sie also aus der Verkehrsszene ziehen?
Wenn man dann hinterher das reflektiert, dass man von einer kopftuchfahrenden, ich setze noch einen drauf, Mercedes-Fahrerin, mit dem klapprigen Fahrrad bös geschnitten wurde. Wenn man darüber reflektiert und dann dazu kommt, dass der Kern der Sache ist, ich bin von einer dusseligen Person, die vielleicht in diesem Moment dusselig war oder im Grunde unverschämt ist, dass das aber nichts mit ihrem Fahrzeug, nichts mit ihrem Kopftuch, nichts mit ihrer Religion zu tun haben muss, ja, dann bin ich ja eigentlich schon auf dem sicheren Ufer.
Die Autorin ist mit dieser Antwort aber nicht völlig zufrieden. Sie befürchtet, obwohl es ihr unangenehm und peinlich war, könnte es in einer vergleichbaren Situation wieder genauso laufen. Offenbar, sagt sie, sei das ja ein Teil ihres Bewusstseins gewesen, zu dem sie nicht unbedingt direkt Zugang habe.
Ja, irgendwie so, genau, ja.
Wie auch unsere Autorin vermuten wir mittlerweile, dass es neben den landläufig als Vorurteil bekannten Voreingenommenheiten noch einen weiteren Blick auf das Thema geben könnte. Um diese These mit einigen Beispielen jenseits der eingangs beschriebenen Szene zu untermauern, begeben wir uns für einen Moment heraus aus den akademischen Zirkeln hinein in die Praxis.
In unsere alltägliche Stereotypengalerie. In ein Museum schiefer Bilder, mit denen wir uns jeden Tag umgeben. Im Straßenverkehr, im Bekanntenkreis und auch im Job.
Allein wenn wir uns vorstellen, der Begriff Chef, das ist einer, wenn man da etwas genauer drüber nachdenkt, wo man eine recht klare Vorstellung hat, wie die Person aussieht, die Chef ist. Und das ist jetzt selten eine schwarze, Mitte-30-jährige Frau, sondern es ist meistens eher der 50-jährige weiße Herr, den man da automatisch vor Augen hat.
Jessica Gedamu arbeitet für die Unternehmensberatung EAF in Berlin. Sie gibt Seminare für Leute, die in Großunternehmen über andere Leute Entscheidungen fällen. Geschäftsführer, Abteilungsleiter, Personaler.
Eigentlich möchte ich eine Diskussion darüber anregen, an welchen Stellen haben wir eigentlich Bilder? Und inwiefern beeinflussen mich diese Bilder in den Entscheidungen, die ich treffe, jeden Tag?
Woher diese Bilder stammen, warum wir sie in unseren Köpfen haben, das wird noch zu klären sein. Dass aber tatsächlich körperliche Merkmale wie Geschlecht oder Hautfarbe entscheidenden Einfluss haben können, ist bei einem Blick in die oberen Führungsetagen nicht zu leugnen. Die Beispiele für andere, offenbar verborgene Entscheidungskriterien in der Unternehmenslandschaft wirken nur auf den ersten Blick noch absurder. Wie dieses.
15% der erwachsenen männlichen US-Amerikaner, erzählt Jessica Gedamu, seien über 1,83 Meter groß. Von den Geschäftsführern großer Unternehmen in den USA seien allerdings 60% über 1,83 Meter.
Man würde ja denken, das hat eigentlich überhaupt keinen Einfluss darauf. Und trotzdem gibt es da eben Muster. Und das Gleiche gilt eben auch bei Generälen in der Armee, bei amerikanischen Präsidenten, also große Menschen kommen tendenziell eher in Führungspositionen, kann man eigentlich sagen. Das ist natürlich vereinfacht. Und trotzdem sind es eben so Informationen, die uns erstmal aufhorchen lassen.
Charlotte und Paul sind tendenziell erfolgreicher in der Schule als Kevin und Chantal.
Eine selbsterfüllende Prophezeiung.
Dadurch wird eben deutlich, eigentlich dürfte es ja gar keinen Einfluss haben. Und es hat aber einen Einfluss und das wissen wir irgendwie auch alle.
Oder all die Fatimas, Mehmets und Serkans, die in Deutschland bei gleicher Qualifikation deutlich seltener zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden, als Bewerber mit deutsch klingenden Namen. Greg und Emily haben bessere Chancen in den USA als Lakisha und Jamal. Sunita und Mohammed kommen auf dem britischen Arbeitsmarkt schlechter weg als Allison und Andrew.
Und würde man auf die einzelnen Personen, die diese Lebensläufe aussortiert haben, zugehen, würde keine dieser Personen sagen, oder die wenigsten, ja, ich finde Menschen mit türkischer Migrationsgeschichte weniger qualifiziert oder ich würde so jemanden nicht einstellen wollen. Zu großen Teilen sind es unbewusste Prozesse, wo jemand eher aussortiert wird.
Offenbar haben Stereotype und schablonartige Vorstellungen also Einfluss darauf, wie wir in unserem Alltag Angehörige bestimmter Gruppen bewerten oder einschätzen. Und wahrscheinlich war das schon immer so. In grauer Urzeit war es sicherlich hilfreich, jedes Mal die Flucht zu ergreifen, wenn ein Säbelzahntiger vor uns stand und nicht darauf zu hoffen, dass einer davon zufällig ein menschenfreundliches Exemplar sein könnte. Wir legen eine Leitung zu Bernd Wittenbrink nach Chicago, der dort als Sozialpsychologe forscht und sich mit solchen kognitiven Scherereien auskennt.
Verallgemeinerungen sind generell auch heute hilfreich, nicht? Klassifizierungen helfen uns, mit unbekannten Objekten oder Gegenständen fertig zu werden. Also wenn ich Ihnen was von einem Stuhl erzähle, den Sie vorher nicht gesehen haben, dann wissen Sie, wovon ich rede, weil ich eben das Wort Stuhl, die Klasse von Möbeln beschreibe. Ne?
Ob der Stuhl sich aber vor allem als Stuhl versteht und nicht vielleicht eher als Küchenmöbel oder als vierbeiniges Holzobjekt, oder aber ob ihm, obwohl er aussieht wie ein Stuhl, vielleicht völlig andere Eigenschaften zukommen, als man für gewöhnlich von Stühlen erwartet, all das lässt unsere verallgemeinerte Betrachtung außer Acht.
Es gibt verschiedene Gründe von Vorurteilen oder verschiedene Funktionen, die Vorurteile oder Stereotypen eben ermöglichen. Und eben diese Art von kognitiver Funktion, dass man eben seine Umwelt damit vereinfacht und schnelle Urteile bilden kann, ist eben ein Grund, warum Stereotypen und Vorurteile benutzt werden. Es gibt dann noch andere Gründe, zum Beispiel, dass man eben motiviert ist, bestimmte Gruppen negativ zu sehen oder zu behandeln. Aber diese kognitive Funktion ist eben eine, die eigentlich permanent aktuell ist, auch wenn solche Motivationen nicht vorliegen.
Wagen wir also an dieser Stelle eine Unterscheidung zwischen zwei Arten von Vorurteilen. Überzeugungen, die wir aussprechen, ohne uns zu schämen, weil wir sie für richtig und selbstverständlich halten, oder die wir in einer Befragung vielleicht bewusst verschweigen würden.
Die reden komisch.
Nennen wir diese Vorurteile explizit.
Haben den schlimmsten Dialekt in ganz Deutschland.
Aber das ist nicht wirklich ein Vorurteil.
Also die kaufen alle Wohnungen auf.
Haben alle tollen Wohnungen im Prenzlauer Berg besetzt.
Kommen nach Berlin und
wohnen alle im Prenzlauer Berg.
Das sind doch die.
Die essen immer Spätzle.
Und zweitens solche, die unsere Wahrnehmung implizit beeinflussen, ob wir das wollen oder nicht und auch, ob wir das merken oder nicht. Die Unterscheidung zwischen den beiden Vorurteilskonzepten ist wichtig, aber sie ist auch nicht immer eindeutig zu treffen. Es gibt keine klare Grenze zwischen expliziten Vorurteilen und impliziten Einflüssen auf unsere Wahrnehmung von Menschen und Gruppen. An dieser Stelle statten wir Juliane Degner einen Besuch in Hamburg ab, um mehr über diese impliziten Einflüsse zu erfahren, die große Menschen eher in Führungspositionen bringen und möglicherweise auch unsere Autorin zu ihrem Inneren typisch gebracht haben. Juliane Degner ist Professorin für Sozialpsychologie und ihr Blick auf Vorurteile ein etwas anderer als der des Historikers.
Da geht es uns eher darum, wie unser Gehirn, unser kognitiver Apparat mit Wissen um Menschen und sozialen Gruppen umgeht und die speichert und verarbeitet.
Dahinter stecke, erzählt sie uns, zunächst einmal ein einfacher Lernprozess.
Ich nehme zwei Dinge wahr, eine Gruppenzugehörigkeit, eine Kategorie und eine bestimmte Eigenschaft, ein bestimmtes Merkmal. Wenn ich die häufig miteinander wahrnehme, speichere ich die ab. Nun heißt dieses Miteinander wahrnehmen aber nicht, dass ich immer ein Gruppenmitglied sehe, was sich so und so verhält, sondern jemand sagt mir etwas darüber oder ich nehme das vermittelt wahr aus anderen Quellen.
Fernsehen, Kinderlieder, Schulbücher, eine Erfahrung des Großvaters, es kann alles Mögliche sein.
Also diese rein kognitive Erklärung sagt wirklich erstmal, es gibt einen Link zwischen Wissenseinheiten im Gedächtnis und der wird wieder aktiviert, wenn ich an einen Anteil dieser Einheiten denke. Ja, also wenn ich zum Beispiel an Frau denke, wird gleichzeitig mit aktiviert alles das, was ich mit Weiblichkeit zum Beispiel assoziiere. Das hat nichts damit zu tun, ob ich glaube, dass Frauen so sind oder so sein müssen, sondern es ist erstmal wirklich nur relativ passiv gespeichertes Wissen.
Aber dieses Wissen, dieser Eindruck der Bilder auf unser Gedächtnis soll sich messen lassen können.
Demo-Test durchführen.
Die wohl bekannteste Messmethode, um solche verborgenen Gedächtniseinträge nachzuweisen, ist der implizite Assoziationstest, kurz IAT, den Harvard-Forscher in den 90er Jahren entwickelt haben. Ein einfacher Computertest, bei dem Probanden möglichst schnell und möglichst fehlerfrei bestimmte Begriffe übergeordneten Kategorien zuordnen müssen. Zum Beispiel männliche und weibliche Vornamen den Kategorien männlich und weiblich oder Begriffe wie gut, böse, schön, schrecklich den Kategorien positiv oder negativ.
So, jetzt gibt's hier Gewicht, dick, dünn, IAT, Geschlecht, Karriere, Geschlecht, Wissenschaft. Ich mach mal Geschlecht, Wissenschaft.
Die Autorin wird den Test jetzt für Geschlecht, Wissenschaft durchführen. Sie hat ein Diplom in Physik und ist der Überzeugung, dass die Eignung für Natur wie auch für Geisteswissenschaften von vielen Faktoren abhängt, aber nicht vom Geschlecht. Wir werden sehen, ob sich das auch in dem impliziten Assoziationstest widerspiegelt.
Es geht darum, herauszufinden, ob die Autorin Begriffe aus den Kategorien männlich und weiblich trotzdem eher der Kategorie Naturwissenschaft oder der Kategorie Geisteswissenschaft zuordnet. Ob in ihrem Gehirn zwischen bestimmten Gruppen engere Verknüpfungen bestehen.
Ob sie das nun will oder nicht.
Die Kategorien werden jeweils links oder rechts auf dem Bildschirm eingeblendet. Mit zwei Tasten, links und rechts, soll sie so schnell wie möglich die für einen kurzen Moment eingeblendeten Begriffe auf die richtige Seite sortieren.
Onkel rechts, Junge rechts, Sohn rechts, Großvater rechts, Mann rechts, Großmutter links.
Erst muss sie Begriffe aus dem Themenfeld weiblich oder männlich richtig zuordnen, dann Begriffe aus den Kategorien Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft.
Das sind gewissermaßen Vorübungen.
Rechts, Sprachwissenschaften rechts, Kunst rechts, Sprachwissenschaften rechts, Musik.
Dann kommt die eigentliche Messung. Die beiden Aufgaben werden gemischt. Die Autorin muss gleichzeitig Begriffe aus den Kategorien männlich-weiblich richtig zuordnen und aus den Kategorien Naturwissenschaft-Geisteswissenschaft. Sie hat dafür aber nicht vier, sondern weiter nur zwei Tasten zur Verfügung.
Jede der beiden Antworttasten ist also mit zwei Kategorien belegt. Zum Beispiel erst mit weiblich Naturwissenschaft und männlich Geisteswissenschaft, im zweiten Durchgang dann umgekehrt.
Gemessen wird die mittlere Reaktionszeit zwischen dem Erscheinen des Begriffs und dem Drücken der Antworttaste. Die Entwickler des Tests deuten eine kürzere Reaktionszeit als engere Assoziation zwischen den beiden Kategorien, mit denen die jeweilige Antworttaste belegt ist.
So, jetzt kommt hier das Ergebnis. Ihre Daten lassen vermuten, starke Assoziation von männlich mit Naturwissenschaft und weiblich mit Geisteswissenschaft.
Also doch eine verkappte Sexistin.
Aber lässt sich aus der Reaktionszeit wirklich auf verborgene Voreingenommenheiten schließen?
Ich weiß nicht, was es ist, aber ich will es weghaben.
Während sie sich noch grämt, kehren wir zurück zu Juliane Degner.
Es gibt mehrere Alternativerklärungen für einen und denselben Effekt.
Die geringere Reaktionszeit könnte zum Beispiel auch damit zusammenhängen, dass der Probandin bestimmte Begriffe vertrauter sind.
Es findet sich auch, dass Menschen, die besser darin sind, zwischen Aufgaben zu wechseln, also die mehr kognitive Kapazitäten haben, kleinere IAT-Effekte zeigen. Das liegt nicht zwingend daran, dass die weniger Vorurteile haben. Die können nur die Aufgabe besser erfüllen.
Trotzdem, Die Entwickler des Tests interpretieren das Ergebnis mit einer klaren Assoziation zwischen bestimmten Begriffsgruppen.
Also wenn wir mal annehmen, dass wirklich Assoziationen dabei gemessen werden, dann muss man sich fragen, was bedeutet das?
Eigentlich erst einmal nur, dass es diese Verbindung gibt. Es wird nicht interpretiert, woher genau die Assoziation kommt.
Jungs sind gut in Mathe und Mädchen in Sprachen.
In der Physikvorlesung der Autoren an der Uni lag der Frauenanteil bei 20%. Im Physik-LK an der Schule saß außer ihr nur noch eine andere.
Vielleicht hält die Autorin aber insgeheim tatsächlich Männer für naturwissenschaftstauglicher und rechnet Frauen eher den Geisteswissenschaften zu. Wer weiß.
Oder sie hat im Hinterkopf, dass Frauen als eher technikfremd gelten.
Oder die Autorin denkt, dass es Frauen bis heute schwerer haben in den Naturwissenschaften als Männer.
Oder. Ja, also Sie sehen, es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten, so eine Valenzassoziation zu interpretieren.
Begnügen wir uns also damit, dass es diese Bilder gibt und unsere Autorin, da sie nicht seit ihrer Geburt als Einsiedlerin gelebt hat, auch davon betroffen ist.
Ich habe nur typisch gedacht.
Das ist das, was Sie meinen, ne? Sie merken, Sie haben das im Kopf. Sie sprechen es nicht aus. Vielleicht, ja, vielleicht doch, wenn niemand dabei ist, weil es dann von Ihrer Überzeugung abweicht.
Aber es gab also die Möglichkeit, die automatisch aktivierten Bilder, wenn es denn welche waren, nicht auch ins Verhalten übergehen zu lassen. Immerhin.
Wenn ich das bemerke und wenn ich dann in der Zeit auch noch die Möglichkeiten habe, die kognitive Kapazität, das zu kontrollieren.
Nur jetzt Roberto zu sagen, Blanco war immer ein wunderbarer, der den meisten Deutschen wunderbar gefallen hat. Und beim FC Bayern spielen auch eine ganze Menge mit schwarzer Haut.
Nicht immer habe ich aber offenbar diese kognitiven Kapazitäten frei, weil ich zum Beispiel in der ungewöhnlichen Situation einer Fernsehsendung sitze und die Verbindungen in meinem Gedächtnis nicht vollständig kontrollieren kann.
Ohne das entschuldigen zu wollen.
Oder ich unter Zeitdruck handeln muss, ohne die Situation, in der ich mich befinde, vollständig zu überblicken. An dieser Stelle schalten wir zurück nach Chicago zu Bernd Wittenbrink. Er erforscht genau solche Situationen, in denen implizite Einflüsse sich auch auf unser Verhalten auswirken.
Die Idee ist die, dass unter bestimmten Bedingungen solche kulturellen Inhalte durchaus das Handeln und die Wahrnehmung beeinflussen.
Aufmerksam geworden sind wir auf Bernd Wittenbrinks Forschung im Zusammenhang mit der anhaltenden Polizeigewalt gegen Schwarze in Amerika. In seiner Forschung geht es aber nicht um Situationen, in denen ganz offenbar explizite Hintergründe eine Rolle spielen, wenn zum Beispiel Polizisten unbewaffneten schwarzen Menschen in den Rücken schießen. Es geht um Situationen, in denen Menschen unter Zeitdruck handeln, ohne dass sie genügend Informationen haben, um die Situation vollständig zu erfassen. Oft wird die nur in Augenblicken getroffene Entscheidung dann von Bildern geleitet, die im Gedächtnis verankert sind. In den Shooter-Studies, die Bernd Wittenbrink seit einigen Jahren durchführt, werden die Versuchspersonen gebeten, in einer Computersimulation diejenigen Menschen zu erschießen, die eine Waffe tragen. Auf dem Bildschirm ist erst ein Landschaftshintergrund zu sehen, ein Hinterhof, ein Park, eine Straße. Dann wird für einen Augenblick das Bild einer Person eingeblendet. Sie hält entweder eine Schusswaffe in der Hand oder einen harmlosen Gegenstand, ein Handy oder eine Brieftasche. Und die Person ist entweder schwarz oder weiß.
Unsere Studien dokumentieren dann klare Befangenheit aufgrund der Hautfarbe der Zielperson. Versuchspersonen schießen schneller und häufiger, wenn die Zielperson schwarze Hautfarbe ist, als wenn sie weiß ist.
Übrigens sowohl weiße als auch schwarze Probanden.
Und kamen diese Ergebnisse für Sie überraschend?
Nein, die kamen nicht überraschend, denke ich. Von der psychologischen Seite her sind diese Ergebnisse eigentlich bestens erklärlich und vorhersehbar. Intuitiv denken wir, dass solche Effekte auftauchen aufgrund von expliziten Einflüssen. Dass wir also entscheiden, wir mögen diese Art von Leuten nicht und handeln entsprechend. In den Shooter-Studien ist das ein anderer Effekt.
Weil die Versuchspersonen in der harmlosen Laborsituation keinen Grund haben, die Aufgabe nicht zu erfüllen. Und die kann korrekt gelöst werden. Sie lautet ganz eindeutig, schießen, wenn die Zielperson eine Waffe trägt. Dann und nur dann. Und obwohl die Probanden es wollen, gelingt es ihnen nicht, weil sie es nicht schaffen, die Hautfarbe außer Acht zu lassen.
Und ich denke, das ist wichtig, weil es ist nicht damit getan, dass wir die schwarzen Schafe unter Polizisten aussortieren oder Ähnliches machen, sondern es ist wichtig, dass wir feststellen, dass in dieser Gesellschaft, in der wir leben, wir mit diesem Problem konfrontiert werden. unabhängig davon, ob wir Vorurteile haben.
Also explizite?
Oder keine Vorurteile haben.
Aber wie es so ist mit gesellschaftlichen Erklärungen, schlüssig sind sie meistens. Ein konstruktiver Ausgangspunkt zur Lösung des Problems, aber selten.
Da kann man dann wohl nichts machen, wa?
Es passt aber zu dem Interesse an der Idee, die unliebsamen impliziten Einflüsse könnten sich möglicherweise auch ohne viel eigenes Zutun im Labor beheben lassen.
Vorurteilsfrei in 30 Tagen.
Eine einfache Lernaufgabe am Tag und ein paar Tonsignale in der Tiefschlafphase, mit denen neue Assoziationen angelegt werden. Solche Forschungsansätze gibt es.
Vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit?
Vielleicht, ja. Wenn die Autorin im Anschluss in den Laborräumen bliebe und fortan keinen Kontakt mehr zur Außenwelt unterhielte.
Wir dürfen getrost annehmen, dass die alltäglichen Bilder und Stereotype, mit denen wir uns umgeben, einen nachhaltigeren Eindruck im Gedächtnis hinterlassen als ein paar kurzzeitig im Schlaflabor gelegte Verbindungen zwischen Kategorien und Begriffsgruppen.
Frau Degner, habe ich überhaupt eine Chance, meine Vorurteile loszuwerden?
Nein. Also so pessimistisch das klingt, ich glaube nicht, denn wir haben die ja mit einem Grund. Ne? Also die Funktion von Stereotypen und Vorurteilen, uns die Verarbeitung sozialer Informationen zu vereinfachen, die bleibt ja.
Herr Benz?
Negative Vorurteile zu überwinden wäre natürlich in jedem Falle hilfreich, angenehm, gut für die Gesellschaft. Aber nichts ist auch so zählebig und so dauerhaft verankert wie ein Vorurteil. Und wenn man das noch in früher Sozialisation erworben hat, dann wird man das nur schwer los.
Was wir aber vielleicht erreichen können, ist eben eine bestimmte Bewusstheit. Wenn ich weiß, dass solche Prozesse am Wirken sind und ich das nicht möchte, dann kann ich mir in bestimmten Situationen versuchen, die Zeit zu nehmen, meine eigenen Entscheidungen, meine eigenen Eindrücke zu hinterfragen.
Ich denke, was am besten gegen Vorurteile hilft, sind vielfältige Erfahrungen, direkte Erfahrungen mit Menschen, mit allen möglichen verschiedenen Hintergründen und eine offene Weltansicht dabei, bei diesen Erfahrungen. Das dürfte am besten helfen.
Sehen Sie, was man mitmacht, das ist wieder typisch. Da kommt ein Ausländer in unsere Stadt, voll List, geht überall aus und ein. Ich schleiche hinterdrein, seh alles, was er macht, bleib auf die ganze Nacht, geh selber nicht nach Haus. Und dann stellt sich heraus, dass dieser Ausländer ein Einheimischer ist. Ist doch wieder Typhus, atypisch.